ARD.
Auf Gleis 1 fährt ein das Unternehmen Zukunft, die Deutsche Bahn AG.
Am 10. Januar 1994 wird Deutschland nochmal wiedervereinigt. Am Berliner Ostbahnhof, damals noch Berlin Hauptbahnhof. Links auf Gleis 1 steht der Bundesverkehrsminister. Vor dem westdeutschen Teil einer riesigen Deutschlandkarte.
Wir wissen, dass wir nur mit einer unternehmerisch agierenden Bahn Zukunft gewinnen können.
Von rechts kommt der Bahnchef dazu mit dem ostdeutschen Teil.
Der Eigentümer, der Bund hat seine Hausaufgaben gemacht. Jetzt sind wir dran.
Die beiden schieben das Puzzle zusammen und in der Mitte erscheint das weiße Quadrat mit den beiden roten Buchstaben DB.
Ja, daran erinnere ich mich, es war saukalt auf dem Bahnhof.
Das ist der Mann mit dem westdeutschen Teil der Deutschlandkarte. Der erste Verkehrsminister der Deutschen Bahn AG, Matthias Wissmann, CDU.
Und Helmut Kohl hatte mich damals mit dem Motto zu überzeugen versucht, ich habe in der Bahn und im Verkehrswesen so viele Baustellen, das musst du machen.
Wissmann sagt uns gleich zweimal, dass er nicht schlecht über andere Verkehrsminister sprechen will. Vielleicht sagt er deshalb nichts dazu, warum Kohl ihm diesen Job gegeben hat. Sein Vorgänger, Günther Krause, ist nämlich über eine ganze Reihe von Affären gestolpert. Raststättenaffäre, Autobahnaffäre, Umzugsaffäre, Putzfrauenaffäre. Und am Ende brauchte Kohl dann schnell einen neuen Minister.
Ich brauche einen, der aus dem Stand, das klang schöner als es später war, in der Lage ist, mit diesen großen Projekten fertig zu werden. Denn um ein Beispiel zu sagen, die Bahnreform war seit Jahren konzipiert, aber sie war nie umgesetzt.
Wissmann ist erst ein halbes Jahr im Amt, da kann er den wichtigsten Teil der Bahnreform schon umsetzen. Aus der Deutschen Reichsbahn im Osten und der Deutschen Bundesbahn im Westen wird die Deutsche Bahn AG.
Ich habe eine Reform durchgesetzt, die damals absolut überfällig war, sonst wäre die Bahn kollabiert und sie wäre bankrott gegangen.
Der Bund übernimmt alle Schulden, damit die Deutsche Bahn AG schuldenfrei starten kann.
Mein Freund Theo Weigel,
Finanzminister Theo Weigel, der mit den Augenbrauen,
wirft mir heute noch, scherzhaft natürlich jetzt inzwischen, vor, ich sei sein teuerster Minister gewesen.
Ab jetzt soll die Bahn dann aber weniger Geld vom Staat brauchen. Ab jetzt soll die Bahn funktionieren wie ein Privatunternehmen. Effizient, gewinnorientiert, im Wettbewerb mit anderen Eisenbahnen, die Deutsche Bahn Aktiengesellschaft. Es gibt allerdings nur einen einzigen Aktionär. Den Bund. Vertreten vom Bundesverkehrsminister.
Und meine Idee war immer, in den täglichen Entscheidungen die Bahn machen zu lassen.
Also im Prinzip sagt Wissmann zu Heinz Dürr, seinem Bahnchef:
Wir waren beide schwäbische Landsleute, wir haben uns bestens verstanden.
Mach du mal.
Und wir waren uns einig, wir wollen frischen Wind, nicht dieses Behördendenken. Und schon gar nicht wollen wir, dass das Bundesverkehrsministerium über die Frage entscheidet, an welcher Haltestelle der Zug jetzt hält.
Das scheint Matthias Wissmann sehr wichtig zu sein. Er will auf gar keinen Fall über Haltestellen entscheiden.
Sowas endet stets im Elend, wenn staatliche Bürokraten über Haltestellen entscheiden.
Sondern über die großen, wichtigen Projekte, die jetzt anstehen.
Als Sie Verkehrsminister wurden, da lag ja nicht nur die Bahnreform schon in der Schublade, sondern auch sehr viele große Bauprojekte, die Verkehrsprojekte Deutsche Einheit. Ja. Welches dieser Verkehrsprojekte lag Ihnen denn am meisten am Herzen?
Ja, nur natürlich am meisten das größte Schienenprojekt Berlin-München.
VDE 8.
VDE 8. Verkehrsprojekt Deutsche Einheit 8. Berlin-München. Die Strecke mit den 27 Tunneln und 37 Brücken. Die Strecke, die immer noch nicht fertig ist und die schon jetzt 10 Milliarden Euro gekostet hat. Die Strecke, die über Erfurt geht, obwohl Erfurt gar nicht auf dem Weg liegt. Was ist mit dieser Haltestelle? Wer hat da am Ende entschieden? Warum war VDE 8 überhaupt so wichtig, dass man dafür so viel Geld ausgegeben hat? Und was hat das alles damit zu tun, wie das Netz heute aussieht? 30 Jahre nach dem Geburtstag der Deutschen Bahn AG. Ich bin Charlotte Thielmann und das ist Teurer Fahren. Folge 2. Die Erfurt-Beule. Johanna und ich sprechen fast 2 Stunden lang mit Matthias Wissmann. Aber egal, was wir ihn fragen, was war Ihnen wichtig damals? Warum haben Sie das gemacht und diese Entscheidung getroffen? Warum haben Sie dafür Geld ausgegeben und nicht dafür? Die Antwort ist immer:
Deutsche Einheit, das ist eine Konzession an das größere Konzept Deutsche Einheit. Deswegen haben wir im Sinne auch Deutsche Einheit solche Entscheidungen getroffen. Schwerpunkt Deutsche Einheit, Kerngedanke Deutsche Einheit.
Deutsche Einheit.
Ich bin selber Schwabe, habe die Wiedervereinigung immer mit vollem Herzen begrüßt, habe als junger Kerl demonstriert in Berlin mit tausenden anderer. Und viele Leute haben uns vom Straßenrand aus belächelt, wie wir so naiv sein könnten, an sowas zu glauben. Und dann ist es natürlich schon ein auch emotionales Erlebnis, wenn Sie das Glück haben, in einer Zeit Bundesverkehrsminister zu sein, wo Sie eine solche verkehrshistorische Entscheidung mit anderen zusammentreffen.
Diese verkehrshistorische Entscheidung für die Deutsche Bahn AG. Das sind ja nicht nur 2 Bahnen, die jetzt ein neues Logo kriegen. Es gibt in Deutschland zu diesem Zeitpunkt ja tatsächlich ein ostdeutsches Netz und ein westdeutsches Netz. Und Matthias Wissmann sagt, in den 90ern sind sich alle einig, diese beiden Netze zu verbinden. Das ist jetzt seine große Aufgabe als Verkehrsminister.
Das war ein besonderes Ministerium.
Es war in der Zeit ein besonderes Ministerium, ja, weil eigentlich jeder sich darüber im Klaren war, wenn wir die Wiedervereinigung leben wollen, dann müssen wir investieren.
Und deshalb gibt es 17 Verkehrsprojekte Deutsche Einheit. 1 Wasserstraße, 7 Autobahnen, 9 Bahnstrecken. Und das wichtigste Projekt, das ist für Wissmann eben das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nummer 8, VDE 8.
Berlin, Erfurt, Nürnberg, München, wo man in 4 Stunden heute von Berlin nach München mit dem Zug fahren kann.
Berlin, Erfurt, Nürnberg, München. Das ist der Plan, den Wissmann jetzt umsetzen will. So schnell wie möglich. In 6 Jahren soll hier alles fertig sein. Von Berlin in den Süden nach Halle. Das muss ausgebaut werden. Und vor allem der große Teil in der Mitte. Der muss komplett neu gemacht werden. Von Halle nach Erfurt und von Erfurt weiter nach Nürnberg. Das ist der Plan. Wenn da nicht diese eine Frage wäre.
Wenn man sich diese Strecke München-Berlin auf einer Karte anschaut, dann macht die von Nürnberg so einen Knick auf dem Weg nach Berlin über Erfurt. Warum?
Deutsche Einheit.
Klar.
Ganz klar. Wenn man eine verkehrstechnisch optimale Linie hätte wählen wollen, hätte man möglicherweise Erfurt nicht angesteuert. Aber wir hatten und haben auch eine Verantwortung dafür, die neuen Bundesländer optimal einzubinden.
Aber warum Erfurt?
Ja, mir war klar, das ist eine Konzession an das größere Konzept Deutsche Einheit und es ist keine verkehrstechnisch optimale Linie.
Sie sagen Anbindung der neuen Bundesländer. Die Luftlinie von Nürnberg nach Berlin, die führt ja jetzt auch nicht über Nordrhein-Westfalen. Die führt ja auch durch ostdeutsche Bundesländer, Sachsen zum Beispiel.
Aber wir wollen doch mehr Verkehr auf die Schiene bringen.
Wir verstehen so langsam, für Wissmann ist der Umweg über Erfurt einfach eingeloggt. Und wenn man Erfurt einloggt, dann ist natürlich jede andere Route durch Ostdeutschland noch ein Umweg. Aber
stellen Sie sich mal vor, wir hätten diese Route Berlin-München noch weiter kompliziert. Also wir sagen ja immer, wir müssen Verkehr von der Straße und vom Luftverkehr auf die Schiene ziehen. Wenn wir aber noch mal 2 weitere Umwege einbauen, wäre das Konzept ja nicht überzeugender geworden. Also,
aber die Frage ist doch, warum überhaupt ein Umweg?
Dadurch musste man ja einmal quer durch den Thüringer Wald. Das bedeutet vor allen Dingen sehr, sehr viele Tunnel. Kam Ihnen das nicht irgendwie unpraktisch vor?
War teuer, ja.
Nur der Teil durch den Thüringer Wald, Erfurt-Nürnberg, 22 Tunnel, 5,8 Milliarden Euro.
Es war eine Güterabwägung. Man kann natürlich die Alternativen ernsthaft diskutieren, haben wir auch gemacht. Wie gesagt, Kerngedanke, deutsche Einheit.
Für Wissmann ist vollkommen klar, VDE 8 muss über Erfurt. Nur über Erfurt können Ost und West zusammenwachsen. Egal, ob das länger dauert, egal, was das kostet. Ohne Erfurt keine deutsche Einheit. Aber auch damals, einfach nur, dass ich das richtig verstehe, damals war so ein bisschen der Spirit, das ist vielleicht nicht unbedingt verkehrsplanerisch die allerbeste Lösung, aber wir wollen das politisch.
Ja. Wie gesagt, ein reiner Verkehrsplaner hätte vielleicht gesagt, weiß nicht, ob das so eine tolle Entscheidung ist, aber einer, der auch an den Gedanken der deutschen Einheit denkt, der musste die Entscheidung über Erfurt treffen.
Ja, mein Name ist Martin Viereck. Ich bin seit praktisch Ende der 80er Jahre schon beim Thema Verkehrsplanung unterwegs.
Wir sind am anderen Ende von VDE 8 in München bei einem Verkehrsplaner.
Eisenbahn, aber ich würde mich allgemein als Infrastrukturplaner bezeichnen.
Wir wollen wissen, ob Martin Viereck auch an die deutsche Einheit denkt.
So, wer möchte mit mir einen Tee mittrinken?
Ich würde einen Tee mittrinken. Ich nehme auch gern einen Schluck.
Johanna und ich interessieren uns für Martin Vierecks Archiv aus den 90ern. Deswegen sitzen wir hier in seinem Wohnzimmer mit Hunderten von Plänen, Diagrammen, Briefen und Zeichnungen.
Ah ja, da ist, jetzt ist die Katze da. Ja.
Und einer dicken roten Katze.
Die heißt Garfield und dann gibt es noch einen dunkleren, der heißt Findus.
Oh Gott, und sie sieht genauso aus wie Garfield.
Ja.
Frisst sie auch Lasagne? Gut, dass wir keinen Montag haben.
Wenn die Deutsche Bahn irgendwo in Deutschland eine Neubaustrecke plant, dann kann man sich ziemlich sicher sein, hier in München sitzt Martin Viereck und denkt sich, das ist nicht die beste Route.
Was sich bei meiner Kritik auch bei anderen Projekten wie ein roter Faden durchzieht, ist, dass die Projekte tendenziell zu tunnellastig und zu teuer geplant werden und man eigentlich mehr sozusagen ägyptische Pyramiden bauen will und weniger Verkehrsprojekte.
In den 90ern schaut sich Viereck die ersten Pläne für VDE 8 an. Und denkt sich, das ist nicht die beste Route.
Also ich war immer schon ein Kritiker in der jetzigen Form des VDE A8.
Wenn man auf eine Deutschlandkarte ein Lineal legt, von Nürnberg nach Berlin, dann liegen zwei Städte direkt auf dem Weg. Gera und Leipzig. Das ist die Route, die Viereck plant. München, Gera, Leipzig, Berlin. Ohne Beule.
Und die schnellste Verbindung von Berlin nach München auf Ihrer Strecke, wie schnell wäre
die
gewesen?
3,5 Stunden.
Mit Erfurt-Beule dauert Berlin-München fast 4 Stunden. Es sei denn, man hält in Erfurt nicht an.
Und wie viele Tunnel hätten Sie gebaut auf der Gesamtstrecke?
Fast gar keine. Also das sind dann immer mal so Tunnels von 1 Kilometer Länge und da brauche ich dann 3 Stück davon oder so.
Viereck ist auch heute noch ziemlich überzeugt davon, dass seine Route das bessere VDE 8 ist. Kürzer, schneller, billiger, weniger Tunnel. Soweit würde Matthias Wissmann wahrscheinlich auch mitgehen. Aber was ist mit der deutschen Einheit?
Da bin ich traurig, weil einfach so viel Potenzial hergeschenkt ist. Man hätte da sowas Sinnvolles bauen können und hätte eine ganze Region vernünftig anbinden können und nicht nur Erfurt.
Viereck ist sich da sicher. Die beste Route für die deutsche Einheit. Die geht nicht über Erfurt, sondern über Gera und Leipzig.
Können wir uns das mal irgendwo anschauen, auf einer Karte, wo das eingezeichnet
wir
ist?
Dann schauen wir mal, ob da eine Deutschlandkarte drin ist.
Das ist der größte Atlas, den ich je gesehen habe.
Oh, oh. Das sind aber nur Weltkarten scheinbar. Nein, hier, da haben wir es.
Ah, sehr gut.
Wir schauen uns die Viereckroute auf einem Atlas an. München, Nürnberg, Gera, Leipzig.
Und da sieht man eben auch anhand der vielen großen, dick geschriebenen Orte, dass das ein Ballungsraum ist.
Tatsächlich geht die Viereckroute mitten durch eine Region, in der sehr viele Menschen leben. Der größte Ballungsraum in Ostdeutschland. Einer der größten in Deutschland überhaupt.
Zur Wiedervereinigung war das der 6. größte Ballungsraum. Jetzt ist es nicht mehr.
Also Gera, Zwickau.
Genau, Gera, Altenburg. Zwickau, Chemnitz. Das sind lauter so vermeintlich kleine Orte wie Greiz oder so, die dann wieder 50.000 Einwohner haben.
Also das ist quasi ein Ballungsraum gewesen. Und da wären wir mittendurch gefahren und hätten natürlich ein hohes Verkehrsaufkommen gehabt.
Viereck sagt, zu seinem VDE8 kommen alle gut hin. Aus Bayern, aus Thüringen und aus Sachsen. Okay, von Erfurt nach München dauert es ein bisschen länger. Aber wenn man das dann noch ordentlich anbindet, dann macht das auch keinen Riesenunterschied. Am wichtigsten ist für Viereck aber, das Ganze soll am Ende viel weniger kosten.
Also ich bin einfach Überzeugungsgeizkragen sozusagen. Also das steckt in mir einfach drin. Ich kann das nicht ablegen.
Geht das mit dem Geld alles so auf, wie Viereck sich das vorstellt? Immer schwer zu sagen, wenn es eine Strecke nur auf dem Papier gibt. Auf jeden Fall hat die Viereckroute sehr viel weniger Tunnel und ein Tunnelkilometer kostet ungefähr 7-mal so viel wie ein Kilometer ohne Tunnel. In den 90ern ist Martin Viereck deshalb noch ziemlich optimistisch. Seine Route ist besser, seine Route ist viel billiger, seine Route wird sich am Ende durchsetzen. Viereck wirft sich also in einen Kampf gegen die Erfurt-Beule. Schreibt alle an, die irgendwie mitreden können. Den Verkehrsminister, diverse Abgeordnete, Staatskanzleien, Bürgermeister, Naturschützer. Auch die Deutsche Bahn, die am Ende jede Neubaustrecke plant und umsetzt.
Ja, Ihre Vorstellung zu einer Verbindung Nürnberg-Hof-Leipzig haben wir zur Kenntnis genommen. Allerdings können wir bla bla. Das sagt im Prinzip alles.
Aber Viereck setzt sich nicht durch. Und es gibt ja Leute, die nach 30 Jahren sagen, no hard feelings, aber nicht Martin Viereck.
Da dreht es mir halt als Ökonom den Magen um. Ich mache da Berechnungen hinterm Komma. Und rechne alles haarklein aus. Ich kann Ihnen sagen sofort, was kostet irgendeine Weiche oder so. Und dann kommt einer und sagt, ach, das ist wurscht. Also das ist schon hart zu schlucken für mich, dass solche Idioten an so hohen Kosten sitzen. Das kommt mir dann eben so vor wie der Bote, der vom König ermordet wird, weil er eine schlechte Botschaft überbringt. Also die haben immer gewusst, dass ich recht habe, aber es hat halt nichts gebracht.
Wir wollen wissen, was da los war. Wer redet da eigentlich alles mit, wenn in Deutschland eine Neubaustrecke geplant wird? Was haben die zur Viereckroute gesagt? Und warum setzt sich am Ende dann doch die teuerste Route durch, obwohl es eigentlich Regeln gibt, die genau das verhindern sollen?
Würden Sie uns denn ein paar von diesen Sachen mitgeben und wir schicken Ihnen die zurück?
Das wäre schon möglich, ja. Mhm.
Wir dürfen das Archiv mitnehmen.
Oder soll ich Ihnen einen Rollenkoffer mitgeben?
Am Ende passen alle Unterlagen gerade so in einen riesigen alten Koffer.
Ich befürchte, dass wenn ich weiter suchen würde, dass ich noch mehr finde natürlich.
Wir gehen jetzt lieber schnell.
Im Koffer ist eine unsortierte Chronik von Viereck's Kampf gegen die Erfurt-Beule. Gutachten, Kalkulationen, Briefe, Faxe, Protokolle, Zeitungsartikel, seitenlange handschriftliche Notizen.
Sehr geehrter Herr Professor Holzmann.
Beschluss der SPD-Landtagsfraktion.
SPD-Landtagsfraktion Bayern beschließt, VDE 8 über Erfurt in der von der Bundesregierung vorgelegten Form abzulehnen.
Bürgermeister Jena.
Zwickau. Erläuterungsbericht. Teil 2. Hier steht, das bessere Bahnkonzept e.V. steht wir, der Dachverband, koordinieren und artikulieren den Protest der Bevölkerung.
Ein Brief von einer Bürgerinitiative.
Wir setzen uns ein für sozialverträglich, ökologische und ökonomisch sinnvolle Schienenverbindungen in der Fläche.
Und da war ein wunderschöner Einzelbaum und drumherum war eine herrliche Weide, Kuhweide. Und ich weiß, der Löwenzahn, der blühte überall.
Andreas Ilse wohnt in einem kleinen Dorf am Schnecktal. Irgendwo zwischen Erfurt und Halle. Und Andreas Ilse will damals auf keinen Fall, dass hier durch sein schönes Tal eine Bahnstrecke gebaut wird.
Das erste ist sozusagen dieser naturräumliche Eingriff, der mich entsetzt hat. Was passiert hier, ne? Mit diesem schönen Tal, wo ich wenige Monate vorher langgewandert bin.
Also macht er das, was in Deutschland immer passiert, wenn irgendwo eine Bahnstrecke geplant wird. Er gründet eine Bürgerinitiative.
Also zum Teil Kommunen, die an der Strecke lagen hier. Einzelbürger, die selber sagten, also ich opfere doch für dieses sinnlose Vorhaben nicht mein Grundstück.
Sogenannte NIMBYs. Not in my backyard.
Also es gibt ja diesen Begriff NIMBYs, not in my backyard. Das ist egal, wo man plant, so eine Bahnstrecke hinzubauen, die Leute dort immer
aber
keine Lust drauf haben werden.
Da ist was dran. Das klingt ja eher wie ein Vorwurf. Man ist ja nur kritisch gegenüber dem Vorhaben, weil es mich in meiner Ruhe stört. Ne? In meiner Ruhe hätte es mich ja gar nicht gestört, weil man hört es kaum. Ne?
Es sind ziemlich oft die NIMBYs, die in Deutschland dafür sorgen, dass am Ende eine teure Strecke gebaut wird. Denn NIMBYs wollen meistens vor ihrer Haustür lieber einen Tunnel, um die Bahn nicht zu sehen und nicht zu hören. Aber Andreas Ilse will keinen Tunnel. Im Gegenteil. Er will auf gar keinen Fall, dass hier in seinem Tal ein Tunnel gebaut wird.
Aber als erstes ist wirklich diese verkehrspolitische Irrsinn, dass man so viel Geld in Tunnel setzt, wo es Alternativen gegeben hätte, die gesellschaftlich besser wären als das, was gebaut worden ist.
Ilse macht sich Sorgen um die Umwelt und um das Grundwasser. Und vor allem ist ein Tunnel richtig schlecht fürs Klima. Für einen Tunnelkilometer fällt 100-mal so viel CO2 an wie für einen normalen Kilometer.
Das ist volkswirtschaftlich nicht vernünftig, das ist betriebswirtschaftlich nicht vernünftig, das ist gesellschaftspolitisch nicht vernünftig.
Ilses Bürgerinitiative, die klagt sogar gegen diesen Tunnel. Aber am Ende entscheidet das Bundesverwaltungsgericht, das vom Gesetzgeber im Gesetz zugrunde gelegte Interesse an der sofortigen Vollziehung des Planfeststellungsbeschlusses überwiegt das Interesse der Antragsteller. Also übersetzt, wenn die Politik sagt, hier muss so schnell wie möglich eine Bahnstrecke hin, dann ist das wichtiger als eure Tunnelsorgen. Die NIMBYs sind also ausnahmsweise mal nicht schuld, dass hier alles so teuer wird.
Ah, guck mal, hier Chronologie der Kontakte mit der DB AG bezüglich des Auftrags VDE 8.
Die Bahn und die Viereckroute, das ist eine komplizierte Beziehung. Eigentlich hat die Bahn von Anfang an nicht so wahnsinnig viel Lust auf VDE 8. Diese neue Deutsche Bahn AG, die soll ja wirtschaftlich effizient arbeiten. Und bei VDE 8 ist eben schon früh klar, das ist ein sehr teurer Plan.
5.7.95 telefonische Einladung zu Gespräch in der DB-Zentrale in Frankfurt am Main.
Aber die Deutsche Bahn AG ist halt auch noch ganz neu. Und so richtig scheint niemand zu wissen, was diese neue Deutsche Bahn AG eigentlich genau will.
Gespräch in der DB-Zentrale in Frankfurt am Main. 2 Wochen später.
Da gibt es die, die mit der Viereckroute nichts zu tun haben wollen. Und dann gibt es die, die unbedingt die Viereckroute wollen.
Eisenbahn aktuell, da steht drin, 200 Güterzüge pro Tag sind gänzlich unrealistisch auf dieser Strecke. Von Hans-Peter Hadebber.
Ha Hans-Peter Hardeber heißt eigentlich anders. Den Artikel, den wir in 4x Koffer finden, den hat er unter Pseudonym geschrieben. Heute ist Hardeber über 80 und er will immer noch lieber anonym bleiben. Wir treffen ihn an einem großen deutschen Bahnhof.
Müsste er hier sein, ne? Ist hier 14? Ja, ja. Wollen wir nochmal lang gehen? Ja.
Als Hardeber diesen Artikel schreibt, ist er Manager bei der Deutschen Bahn. Und er schaut sich damals den Plan für VDE 8 an.
Die ganzen Brücken, die da gebaut worden sind. Ja. Ich sagte Ihnen ja schon, Tunnel, Brücke, Brücke, Tunnel, Tunnel, Brücke, Tunnel, Brücke. Und so geht das weiter.
In diesem Plan steht, dass auf VDE 8 jede Menge Güterzüge fahren sollen. 200 pro Tag. Diese 200 Güterzüge, die könnt ihr euch schon mal merken. Es sind nämlich diese Güterzüge, die dafür sorgen, dass VDE 8 überhaupt gebaut werden darf. Für diese Güterzüge wird sich noch das Umweltbundesamt interessieren und der Bundesrechnungshof. Und Hardeber hat 1994 schon das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht.
Da sollen Güterzüge verkehren. Die Reisezüge, also die ICE-Züge fahren hier 300 Kilometer. Güterzug fährt 100, vielleicht 120.
Er rechnet das mal durch. Die ganzen Tunnel und dann noch die Steigung und die ICE sind viel schneller. Auf gar keinen Fall werden hier so viele Güterzüge fahren.
Und der Güterzug braucht über 20. Das kann nicht funktionieren.
Das haben Sie damals schon gesehen.
Ja, und deswegen ist diese ganze Geschichte mit dem Güterverkehr, das ist alles gelogen. Fake oder wie?
Dass hier mit falschen Zahlen gerechnet wird, das will Hardeber lieber nur unter Pseudonym schreiben. Aber er ist nicht der Einzige bei der Bahn, dem das auffällt.
Sie waren nicht alleine mit der Meinung, dass auf dieser Strecke kein Güterverkehr...
Aber nein, nein, unter Eisenbahnfachleuten war das absolut klar.
Das Team Hardeber, das wird in der Bahn nochmal wichtig werden. Erstmal entscheidet sich die Bahn aber für die Erfurt-Beule und gegen die Viereckroute.
Sehr geehrte Herren, wir sind der Meinung, dass Sie nun endgültig von Ihrem Vorschlag abrücken sollten. An Viereck.
In der Absage in Vierecks Koffer heißt es: Tut uns leid, aber für uns ist Güterverkehr wichtig und nur über Erfurt können genügend Güterzüge fahren. Die Bahn will also erstmal doch über Erfurt. Aber ob die Erfurt-Beule gebaut wird, das entscheidet nicht die Bahn, sondern die Politik.
Nein, guck doch wirklich. Oh. FDP. Weiter. Heinemann-Schmidt, SPD. Albert Schmidt von den Grünen, Bundestagsabgeordneter.
Für die Regierung Kohl ist VDE 8 eine große Sache. Es geht natürlich um Berlin-München, um die deutsche Einheit, aber auch um Europa. Eine Bahnstrecke von Skandinavien bis ans Mittelmeer. Von Malmö bis Verona. Aber die gesamte Opposition fragt sich schon so langsam, warum Erfurt?
Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Dr. Winfried Wolf.
Da ist die PDS, heute die Linke.
Erstens, es wird extrem umweltzerstörend gebaut. Zweitens, die bevölkerungsdichtesten Regionen werden nicht an einen modernen Schienenverkehr angebunden. Und drittens, wichtige Städte bleiben abgehängt.
Die Grünen.
Die ICE-Trasse Erfurt ist das unwirtschaftlichste und ökologisch verheerendste Bahnprojekt, das bisher geplant worden ist.
Und die SPD.
Ich will noch mal darauf hinweisen, dass es vielleicht den Italienern egal ist, ob sie über Erfurt fahren. Die wollen vielleicht, wenn sie dahin wollen, geradeaus durch.
Heide Matischek von der SPD ist da durchaus selbstbewusst. Nach der nächsten Bundestagswahl, wenn wir hier regieren, dann schauen wir doch mal, ob wir nicht einfach geradeaus durchfahren.
Es ist höchste Zeit, dass man darüber wieder nachdenkt. Hat es den richtigen Weg eingeschlagen oder müssen wir andere Wege gehen? Darum würde ich Sie auch herzlich bitten, aber ich denke mir, diese Bitte wird vergeblich sein. Und es wird auch nicht mehr notwendig sein. Wir werden das dann selber erledigen. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit.
Hi.
Hallo, guten Tag.
Grüß Gott.
Dankeschön, hallo.
Das ist Heide Matischek. Einer dieser Menschen, die ihr ganzes Leben in der zweiten Reihe der Politik verbracht haben. Am liebsten würden Joanna und ich schon zur Begrüßung sagen, thank you for your service.
Der Zug war pünktlich offensichtlich.
Ja.
Damals sitzt Heide Matischek für die SPD im Bundestag und wundert sich über die Erfurt-Beule.
Insofern habe ich zuerst nicht verstanden, warum. Ist ja so, ist ja so ein, also ist kein Riesenumweg, aber ne, einfach so und so. Und das,
mit den Händen malt Matischek einen Knick in die Luft.
Hat mich skeptisch gemacht. Aber was heißt skeptisch? Das fand ich unlogisch.
Sie fragt sich, warum fahren wir nicht einfach geradeaus durch?
Aber es ist mir bis heute nicht gelungen, herauszukriegen, warum da überhaupt keine Bereitschaft bestand, mal darüber nachzudenken, über eine eigentlich logische Alternative.
Aber irgendwie hat sie das Gefühl, so richtig will niemand darüber reden. In all den Jahren, in denen im Bundestag über VDE 8 diskutiert wird, da ist das mit der Erfurt-Beule eigentlich schon entschieden.
Und bei mir hat sich dann so der Eindruck verfestigt, dass es da von Anfang an Absprachen gab. Und darum kommen dann so die Gedanken, die haben sich halt damals zusammengesetzt, haben gesagt, ja, wir würden das gerne über Erfurt. Und dann hat sich das halt verselbstständigt.
Okay. Es gibt dann doch ziemlich viele Leute, die das mit der Erfurt-Beule nicht so gut finden. Es ist nicht die schnellste Route. Man muss durch den Thüringer Wald. Das heißt, man muss sehr viele Tunnel bauen. Sehr viele Tunnel sind schlecht fürs Klima und sehr viele Tunnel sind auch ziemlich teuer. So teuer, dass sich das Ganze nur rechnet, wenn da irgendwann mal sehr viele Güterzüge fahren. Es gibt aber große Zweifel, ob da überhaupt jemals Güterzüge fahren. All das für eine Route, die den größten Ballungsraum im Osten gar nicht anbindet. Und sogar der Verkehrsminister sagt, verkehrstechnisch ist das jetzt nicht die beste Lösung. Also, warum Erfurt?
Aber da kam dann eben die Geschichte mit dem Bernd Vogel.
Der Ministerpräsident von Thüringen, der wollte unbedingt, dass Erfurt angebunden wird. Bernd Vogel.
Zumindest die Legende geht so, dass er sich sehr stark für diese Streckenführung eingesetzt hätte, über Erfurt.
Und dann hat Bernhard Vogel gesagt, aber ich will, dass die Landeshauptstadt von Thüringen eingebunden ist.
Aber Erfurt hatte so viel Macht oder so viel Einfluss zu sagen, das muss hier mit ran.
Da war sicherlich diese Männerfreundschaft mit ausschlaggebend.
Das Band zwischen Bernhard Vogel und Helmut Kohl war eine Festung.
Da waren natürlich die Sachsen ein bisschen unglücklich, die hätten es gerne etwas anders gehabt.
Auf der einen Seite Bernd Vogel und Kohl als Busenfreunde und Biedenkopf als Todfeinde. Damit war die Sache eigentlich gelaufen.
Bernhard Vogel war im wahrsten Sinne des Wortes ein alter Haudegen und ein Politfuchs. Das ist ausschließlich eine Bernhard-Vogel-Trasse.
Ich würde diese Linie jetzt Vogel-Fluglinie nennen, weil sie folgt der politischen Durchsetzungskraft von Bernhard Vogel und nicht der Kraft der Ingenieure.
Und bei mir hat sich dann so der Eindruck verfestigt, dass es da von Anfang an Absprachen gab. Also er wird den Verkehrsminister damals davon überzeugt haben.
Hat er das? Hat Bernhard Vogel den Verkehrsminister überzeugt?
Also ich habe Bernhard Vogel immer sehr geschätzt. Ein beeindruckender Mann. Man wünschte sich heute in Thüringen vergleichbare Persönlichkeiten. Und er war bei mir in Bonn und ich war bei ihm in Erfurt. Heute steht Thüringen durch einige große Investitionen, auch von internationalen Unternehmen, ja besser da als damals. Damals gab es fast keinen Leuchtturm. Und daher musste Bernhard Vogel um diesen Bahnhof und diesen Anschluss ringen. Und das hat mich am Ende auch überzeugt.
Wir Bismann macht also doch das, was er eigentlich unbedingt nicht machen wollte. Er entscheidet sich für eine Haltestelle. Er sorgt auch dafür, dass im Haushalt genug Geld da ist, um zumindest mal loszubauen. 1996 dann offizieller Baustart, südlich von Erfurt. Der Verkehrsminister ist da, sein Bahnchef Heinz Dürr und natürlich Bernhard Vogel. Dass Bernhard Vogel, der Ministerpräsident von Thüringen, diese Haltestelle gerne in Erfurt, seiner Landeshauptstadt, haben will, fair enough. Das ist sein Job. Aber der Verkehrsminister, der hat ja auch noch einen anderen Job.
Und die Infrastruktur, hat sich da was verändert?
Schlecht abgefahren, schlecht. Hinterher erinnert sich kein Mensch mehr daran, wie das mal war. Ja. Ruckzuck, jede Weiche kostet Geld, weg. Was weg ist, ist weg.
Der Verkehrsminister muss sich ja auch um das Netz kümmern.
Ich habe mich dazu öffentlich nie geäußert, weil ich meine Nachfolger nicht öffentlich kritisieren wollte. Aber jetzt nach 30 Jahren kann man eine historische Bilanz ziehen und sagen, ja, in den 10 bis 15 Jahren bis 2014/15 war die Vernachlässigung der Bahninvestitionen ein großer strategischer Fehler.
Klingt so ein bisschen nach in den 90ern. Unter Ihnen war noch alles gut und danach ging es den Bach runter.
Ja gut, aber ich hatte natürlich auch das Glück, in einer Zeit tätig zu sein, wo jeder wusste, wir müssen riesige Leistungen bringen für die Ost-West-Infrastruktur.
Tatsächlich investiert Wissmann als Verkehrsminister sehr viel in die Bahn. Vor allem eben in die Verkehrsprojekte Deutsche Einheit.
Ich meine jetzt im Bestandsnetz. Da ist ja in Ihrer Amtszeit das Streckennetz auch schon deutlich geschrumpft. Also es hat ja schon angefangen, dass man da auch weiter rückbaut, Weichen, Überholgleise, Gleisanschlüsse, viele Dinge, bei denen heute Leute sagen, na gut, das muss man jetzt mit sehr viel Geld wieder aufbauen, was damals
ja
nicht passiert
da
ist.
Will ich nicht behaupten, dass jede Entscheidung richtig war. Aber klar, damals war Erneuerung und Neubau, wir hatten praktisch kein Ost-West-Netz, war der absolute Schwerpunkt. Und dann können Sie nicht in gleichem Umfang in den Bestand investieren.
Wir hören das in diesem Podcast ziemlich oft. VDE 8 war leider sehr teuer, für das Netz war leider dann nicht mehr so viel Geld da. Tatsächlich wird das Netz schon in den 90ern zurückgebaut. Schon in den 90ern werden Gleise stillgelegt und Weichen rausgerissen. Es gibt bei der Bahn ein Rückbauprogramm, das RZ 2000 Plus heißt. RZ für rationalisierter Zustand. Für Wissmann läuft soweit noch alles nach Plan. In den 90ern soll das Geld in die Deutsche Einheit fließen.
Anfang bis Mitte der 90er Jahre war klar, Schwerpunkt Investitionen in die Verkehrsprojekte zwischen Ost und West.
Aber dann, danach, kümmere ich mich um das Netz.
Und dann war klar, Ende der 90er Jahre, nachdem ein erheblicher Teil dieser Projekte durchgesetzt waren, dann musste wieder stärker ins Bestandsnetz.
Ende der 90er ist Zeit für das Netz. Aber Ende der 90er passiert das.
Es ist 5 Uhr.
Radio 1. Nachrichten.
Die Bundesbürger haben sich für einen Politikwechsel in Deutschland entschieden. Klarer Sieger der Bundestagswahl ist die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Schröder. Damit geht die Ära Kohl nach 16 Jahren zu Ende.
Wissmann wird einfacher Abgeordneter, später Cheflobbyist der Autoindustrie. Um das Netz müssen sich jetzt die kümmern, die eh schon die ganze Zeit mehr Geld ins Netz investieren wollen. Und weniger Geld in VDE 8.
Wir werden das dann selber erledigen. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit.
Und gab es da für Sie, war das so ein bisschen ein Hoffnungsmoment, als dann Rot-Grün an die Macht kam?
Ja, na klar. Ganz große Hoffnung, dachten, okay, jetzt sind zwar schon da ein paar Fundamente gebaut worden, aber die eigentlichen Kosten, die Tunnel sind ja nicht entstanden. Ne? Und jetzt siegt vielleicht die Vernunft.
Und dann passiert das hier.
Ich habe dem Müntefering damals gesagt, Herr Müntefering, das Ende dieses Projekts, ja, das verkünden nicht Sie, sondern das mache ich.
Nächstes Mal. Teurer Fahren ist eine Koproduktion vom Podcast Radio Detektor FM, von Radio 1 vom RBB und dem SWR. Story und Recherche kommen von Joanna Voss und mir, Charlotte Thielmann. Redaktion: Sten Lorenzen, Stefan Ziegert und Caroline Wollschied. Produktion und Sounddesign: Stanley Baldauf und Benjamin Zerdani. Dramaturgische Beratung: Franziska Krenzin. Originalmusik von Volker Bertelmann. Cover: Scarlett Niems. Audiorecherche: Christian Kollett. Executive Producer: Simone Reuter, Katrin Anna Vierle und Christian Bollert. Ihr könnt das ganze Team hinter diesem Podcast sehr glücklich machen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und teilt. Zum Beispiel bei Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Und wir haben am Ende dieser Folge auch wieder einen Podcast-Tipp für euch. Denn Caroline Worps und Miguel Rubitzky, denen geht's wie uns bei dieser Bahnrecherche. Die beiden haben auch regelmäßig zu viele Tabs geöffnet. Deshalb kommen sie jeden Mittwoch vor dem Mikrofon zusammen, um diese Tabs gemeinschaftlich zu schließen und vorher noch einmal ausgiebig zu besprechen. Den Podcast Too Many Tabs findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Einen Link gibt es auch in unseren Shownotes. Teurer Fahren findet ihr auch werbefrei in der ARD Audiothek und weitere Infos auf detektor.fm und radio1.de.